Paul am Puls. Dialoge zur Transformation der Wirtschaft. Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse.
Wirtschaftlicher Wandel kann ohne eine entsprechend leistungsfähige Infrastruktur, unter anderem in den Bereichen Verkehr und Ressourcen, nicht gelingen. Wie man große Infrastrukturprojekte erfolgreich ins Ziel bringt, darüber habe ich mit Professor Dr. Ulrich Petzel gesprochen, Vorsitzender des Vorstands der Emscher Genossenschaft. Er lässt die Erfahrungen aus dem schon seit 30 Jahren andauernden Emscher-Umbau Revue passieren und plädiert daraus abgeleitet für neue institutionelle Lösungen, um den infrastrukturellen Modernisierungsstau in Deutschland aufzulösen.
Dann müssen wir aber aus meiner Sicht weiter gucken, wer soll denn eigentlich diese Infrastrukturprojekte umsetzen? Und jetzt komme ich auf die Lehre des Emscher-Umbaus. Ich bin der Überzeugung, dass wir sowas wie Infrastrukturgesellschaften, vielleicht besser noch Infrastrukturgenossenschaften brauchen, die dann eben Planung, Bau und Betrieb aus einer Hand und unabhängig von einem kommunalen oder Landeshaushalt und dem Zugriff der Politik dann umsetzen müssen. Die also eine ganz andere Unterhaltungslogik, Investitionslogik und auch Hoheit haben können. Man kann diese Infrastrukturgenossenschaften auch so ausstatten, dass da eine demokratische Kontrolle stattfindet. Das muss auch sein, das ist unabdingbar aus meiner Sicht. Ich würde da sogar auch vorschlagen, dass man die Zivilgesellschaft einbinden kann. Warum sollen nicht die Naturschutzverbände oder die Unternehmen auch Teil einer solchen Struktur sein und beispielsweise auch in den Aufsichtsgremien mitwirken?
Ja, lieber Herr Petzel, herzlich willkommen zu Paul am Puls. Im Mittelpunkt unseres Podcasts stehen ja langfristige wirtschaftliche Transformationsprozesse. Und wenn wir mal auf die Infrastruktur schauen, das ist ja sicherlich eine ganz wichtige Voraussetzung, dass der wirtschaftliche Wandel auch überhaupt stattfinden kann. In Deutschland gibt es da an vielen Stellen Nachholbedarf. Und deswegen möchte ich mit Ihnen heute ganz gerne sprechen über Ihre Erfahrung aus einem der größten Erneuerungsprojekte Deutschlands. Das ist zweifellos der Emscher-Umbau. Ende 2021 hat die von Ihnen ja geleitete Emscher-Genossenschaft den Fluss von seiner Abwasserfracht befreit. Nach 170 Jahren habe ich gelesen. Ein Projekt, das 3 Jahrzehnte gedauert hat. Wenn wir nochmal den Film so ein bisschen zurückspulen, welche Ausgangslage hatte man beim Start Anfang der 1990er Jahre?
Man hat über viele Jahre hinweg ein System betrieben, ein System der offenen Schmutzwasserläufe, das günstig und als es in den 10er und 20er Jahren des 20. Jahrhunderts begonnen wurde zu bauen, das günstig und effizient wirkte. Es gab ab den 80er Jahren sicherlich ein aufkommendes Umweltbewusstsein. Es gab im Rahmen der internationalen Bauausstellung über Emscher Park die Idee, dass auch das Thema der Renaturierung der Emscher ein gewichtiger Baustein dieser Bauausstellung sein soll. Und es gab die Anforderung an die Wasserwirtschaft, eben die Natur wieder hervorkommen zu lassen. Und diese Herausforderung Ende der 80er Jahre wurde von unserem Haus angenommen, aber durchaus mit gehörigem Respekt angenommen, weil man aus wasserwirtschaftlicher Sicht durchaus der Auffassung war, Mensch, eigentlich müssen wir das System gar nicht verändern. Es funktioniert, es läuft. Es hat sich über Jahrzehnte bewährt und es hat zu extrem niedrigen Abwassergebühren auch in unserer Region beigetragen.
Was waren denn dann die wichtigsten Meilensteine des Umbaus? Was kann man auch sozusagen als Leuchttürme bezeichnen?
Man hat damals dann Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre einen großen Plan gemacht, wie man sich einen solchen Umbau vorstellen kann. Und Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie Köttelbecken bislang haben, eine ganze Vielzahl von Kläranlagen und eine Vielzahl von Pumpwerken, dann müssen Sie die gesamte technische Infrastruktur der Emscher-Region komplett neu konzipieren. Das heißt, Sie müssen darüber reden, wie gehen Sie mit der wasserwirtschaftlichen Besonderheit unserer Region um. Insgesamt haben wir im Ruhrgebiet ja 842 Quadratkilometer Polderflächen. Das heißt, die Erde ist hier durch Bergsenkungen zwischen 8 und 28 Metern abgesackt. Das heißt, wir müssen also, egal welches System wir betreiben, immer mit Pumpwerken arbeiten. Wenn man jetzt nicht mehr Rheinwasser, Regenwasser und Schmutzwasser, also Abwasser, in einem Pumpwerk zusammendenkt, dann muss man darüber reden, dass die Pumpwerke entflochten werden müssen. Das heißt, es muss einen Rheinwasserstrang und einen Schmutzwasserstrang geben. Man muss darüber nachdenken, wie soll denn das Abwasser zu welchen Kläranlagen gepumpt werden? Und man hat sich dann dafür entschieden, eine große Abwasserautobahn durchs Ruhrgebiet zu bauen, von Dortmund, Deusen angefangen bis zur Kläranlage in Dienstlaken. Diese große Abwasserautobahn ist über 50 Kilometer lang, an einigen Stellen doppelsträngig, sodass dann rund 70 Kilometer Kanallänge zusammenkommen, allein auf dieser zentralen Abwasserautobahn, 2,80 Meter Innendurchmesser. Man könnte also durchaus mit einem Kleinwagen deutscher Baukunst da durchfahren.
Gibt's da, wenn ich zwischenfragen darf, irgendein Vorbild, national oder international?
Nein, Vorbilder nicht. Das war in der Tat deutsche Ingenieurskunst. Es gibt aber schöne Bilder mit dem Auto im Kanal. Also das haben wir aus Spaß in der Tat mal ausprobiert. Diese zentrale Abwasserautobahn ist sozusagen das Rückgrat, so könnte man das sagen, der technischen Infrastruktur. Es gibt dann die Kanalläufe, die von Norden nach Süden und von Süden nach Norden jeweils ins Emschertal gehen und das Abwasser dann zuführen. Das ist der erste große Baustein. Der zweite Baustein ist, dass man dann die Pumpwerke erneuern musste, teilweise auch neu bauen musste, um dann die Rheinwasser- und die Schmutzwasserschiene herbeizuführen. Und es mussten auch Pumpwerke gebaut werden, die dann das Schmutzwasser aus großer Tiefe entsprechend dann fördern. Denn dieser große Kanal, der in Dortmund beginnt, in Dienstlaken endet, der soll ja mit einem natürlichen Gefälle funktionieren. Und wenn sie dann zu tief unter der Erde sind, dann kriegen sie das Abwasser auch nicht mehr gehoben mit natürlichen Pumpen. Und so sind in Gelsenkirchen, in Bottrop und in Oberhausen drei große Pumpwerke entstanden, die zu den drei größten in Deutschland auch gehören. 45 Meter tief, 45 Meter Durchmesser, redundante Pumpengalerien, auf jeder Seite fünf große Pumpen und jede Pumpe würde ungefähr 5 Badewannen Abwasser pro Sekunde fördern können. Im Ernstfall.
Schon, gigantische schon Dimensionen, ja. Ja, genau.
Und unser Haus hat dann auch entschieden, dass wir die Zahl der Kläranlagen im Emscher-Bereich deutlich reduzieren und nur noch mit 4 großen Kläranlagen arbeiten. Eine im inzwischen von der Emscher abgetrennten Altarmsystem, also alte Emscher in Duisburg, und 3 dann entlang dieser Strecke, Dortmund-Deusen, Bottrop und schließlich Dienstlaken. Bottrop und Dienstlaken, die beiden Kläranlagen gehören auch zu den 5 größten Kläranlagen in Deutschland. Das ist sozusagen der harte wasserwirtschaftliche Teil. Also 4 große Kläranlagen komplett renoviert, der große zentrale Abwasserkanal, zahlreiche Pumpwerke. Am Ende führt das dazu, dass dann 436 Kilometer Kanal gebaut wurden. Also hier vom Ruhrgebiet direkt bis Paris, so könnte man das umrechnen. Das kann man sich gut merken. Wir haben dann die Renaturierung der Gewässer vor uns. Das ist dann rund 200 der 340 Kilometer sind bereits fertiggestellt. Wir haben dann parallel noch die Fuß- und Radwege, also die Öffnung der alten Betriebswege, die früher ja verbotene Zonen waren. All das führt dann zu einem Investitionsvolumen von über 5,5 Milliarden Euro, das dann in den 30 Jahren verbuddelt wurde, beziehungsweise verbuddelt wird.
Hat man das von Anfang an geschätzt oder um wie viel hat man das Budget überzogen?
Ja. Man hat damals beim ersten Spatenstich 1992 gesagt, wir brauchen für die Abwasserfreiheit 30 Jahre und das Ganze soll 9,2 Milliarden D-Mark kosten. Also 4,6 Milliarden Euro. Und wir sind jetzt bei 5,5 rausgelaufen, bei 30 Jahren Bauzeit, bei Mehrwertsteuererhöhungen, bei zusätzlichen Anforderungen aus Brüssel im Rahmen der EU-Wasserrahmenrichtlinie und. Da sind wir, muss man sagen, wirklich sehr stolz, dass das im Rahmen geblieben ist.
Im Vergleich zu anderen Infrastrukturprojekten, die wir in Deutschland haben, ist das ja fast sensationell, ja, sozusagen. Wer hat diese Finanzierung bereitgestellt und wer sind die wichtigsten Spieler bei einem solchen Mammutprojekt?
Ja, wir als Emscher-Genossenschaft sind ja seit 125 Jahren, seit unserer Gründung 1899, in der identischen Rechtsform tätig, nämlich als Körperschaft des öffentlichen Rechts. Das heißt, wir agieren auf eigener rechtlicher Grundlage. Damals hatte der Preußische Landtag unser Gesetz beschlossen, das hat jetzt der Nordrhein-Westfälische Landtag dann immer wieder angepasst getan, aber in derselben Rechtsform. Und wir haben die Situation, dass wir drei Mitgliedsgruppen haben, nämlich die kommunale Seite, also die Gebietskörperschaften, Städte und Kreise. Wir haben dann die Industriebetriebe, die ihr Abwasser in unser System einleiten. Das sind dann die großen Industriebetriebe und das ist der Bergbau. Unsere Aufwendungen, die wir haben, die legen wir in Beiträge um, die die Mitgliedsgruppen tragen müssen. Und diese Beiträge werden zu 75% von der kommunalen Seite und zu 25% vom Bergbau und der Industrie getragen. Und die Kommunen legen ihren Beitragsanteil dann anschließend in Abwassergebühren um. Und wenn Sie in Bochum wohnen, dann können Sie das so umrechnen, dass in Bochum gibt es jetzt auch noch den Ruhrverband im Süden, also da ist es geteilt. Aber wenn es jetzt eine idealtypische Emscherstadt wäre, dann würden zwei Drittel der Aufwendungen für das städtische Kanalnetz bei der Stadt verbleiben und ein Drittel der Abwassergebühren, die sie bezahlen, würde an uns gehen. Für den Betrieb der Kanäle, der Pumpwerke, der Kläranlagen und.
Wenn Sie alles in allem nehmen, welche Herausforderungen würden Sie sagen, waren besonders gravierend? Ingenieurtechnisch, das waren ja offenbar Pionierprojekte, wie Sie es eben gesagt haben, oder, und das ist für das Ruhrgebiet ja immer ein Problem, alle Kommunen sozusagen zusammenzubringen.
Unser großer Vorteil war, dass es eine gewachsene Struktur gab, weil wir gegründet worden sind 1899, weil Industrie, Bergbau und Kommunen es damals nicht geschafft haben, den Entwässerungsnotstand im Ruhrgebiet zu beheben. Es gab damals eine Situation, wo eben industrielles Wachstum, Bevölkerungsexplosion, nach dem warmen Winter 1899 gab es die größte Malaria-Epidemie in ganz Europa, mitten im Ruhrgebiet. Also man kann sich das eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Oder die Situation, dass die Arbeiter hier im Ruhrgebiet außer Gefecht gesetzt worden sind durch den bösartigen Bandwurm. Diese ganz schlimme hygienische Situation hat am Ende dazu geführt, dass zwangsweise über den Preußischen Landtag die Emscher-Genossenschaft gegründet wurde mit Zwangsmitgliedern. Und diese Struktur hat dann über Jahrzehnte Wirkung entfaltet und war dann auch da, als der zweite Emscher-Umbau dann Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre begann. Und das war der große Vorteil. Wir hatten also kein Kirchturmdenken zu überwinden. Wir haben eine klare Finanzierungsstruktur gehabt. Wir haben, was die Kredite angeht, sowohl von der NRW-Bank wie von der Europäischen Investitionsbank Kreditlinien eingeräumt bekommen, die bei der Europäischen Investitionsbank 45 Jahre fest verzinslich laufen zu Konditionen, die äußerst attraktiv waren. Also eine Geschichte ist auch öffentlich geworden, deswegen darf ich die hier auch erzählen. Das war eine der aufregendsten Vertragsgestaltungen, die ich selber unterschreiben durfte. Da haben wir dann 500 Millionen für 45 Jahre festverzinslich mit 0,393% aufgenommen. Also das sind dann Summen, da von den 500 Millionen träumt man dann vielleicht nicht, aber von dem Zinssatz.
Der Zinssatz ist auch, hätte man als Privater manchmal auch gerne, wenn es um solche Maßnahmen geht, ja.
Und wir haben dann die Situation, dass wir im Unterschied zu Kommunen, wo die Lokalpolitik als Teil des Gemeinderats, des Stadtrates, ja formal Teil der Verwaltung ist, aber trotzdem sehr häufig auch politische Auseinandersetzungen auftreten. Das haben wir glücklicherweise nicht. Wir haben in unseren Aufsichtsgremien Industrie, Bergbau und kommunale Ebene und auch Arbeitnehmermitbestimmung. Und diese drei Gruppierungen arbeiten sehr intensiv und sehr konstruktiv zusammen. Und da gibt es eine Richtung und die wird dann einmal abgestimmt und dann darf auch gearbeitet werden. Hm. Da wurde also der Fahrplan im Grundsatz nie in Frage gestellt. Das hat auch eine Menge gebracht. Und ich glaube, wenn man auf Bauprojekte insgesamt guckt, man kann das ja beispielsweise auch am Bad Schnellweg 1 in unserer Region erkennen, der ja, wenn alles gut läuft, Mitte der 30er Jahre fertig wird. Also nach ungefähr von der Idee bis zur Bauzeit für einen, ich sag mal, jetzt etwas böse, simplen Radweg dann über 30 Jahre gebraucht. Dann ist, glaube ich, die wesentliche Erkenntnis des Emscher Umbaus, dass Planung, Bau und Betrieb, Planung, Bau und Betrieb in einer Hand sein müssen. Diejenigen, die später etwas betreiben, müssen schon in den Planungsprozess involviert sein. Diejenigen, die bauen, müssen für das gesamte Bauprojekt Verantwortung tragen. Es muss sowas geben wie ein Gesamtcommitment einer Institution oder Organisation für ein großes Bauprojekt. Und es muss klare Verantwortlichkeiten dann geben. Und diese Erkenntnis des Emscher Umbaus, die tragen wir auch auf Fachkongressen, auf unterschiedlichen Ebenen immer wieder vor, weil wir glauben, dass das heute an vielen Stellen immer noch nicht der Fall ist. Wir haben das selber früher auch in unserem Haus, letzter Satz gleich noch, gemerkt. Wenn Sie diejenigen, die später etwas unterhalten sollen, nicht frühzeitig beteiligen, dann baut ihnen jemand was und anschließend kommen dann diejenigen, die es unterhalten sollen und sagen, ja, jetzt müssen wir erstmal hier umbauen. Das sind ja die wesentlichen Punkte gar nicht berücksichtigt worden. Das heißt, sie müssen da ein viel engeres Zusammenspiel organisieren.
Jetzt hat ja in den 70er Jahren Club of Rome Bericht das Nachhaltigkeitsbewusstsein etwas stärker eingesetzt und in den letzten Jahren hat es sich ja nochmal deutlich beschleunigt. Merken Sie diesen Schub durch den Nachhaltigkeitstrend gesellschaftlicher Art?
Ja, ganz, ganz wesentlich. Das gilt ja auch für uns in der Wasserwirtschaft weil wir grundsätzlich einen Kreislauf denken. Wasser ist ja der beste Kreislauf überhaupt, den man sich vorstellen kann. Und egal, ob man jetzt nun die Trinkwasserkollegen als Vorproduzenten sozusagen für unser tägliches Tun sieht oder umgekehrt, das ist am Ende ein sehr rundes, kreislaufartiges Gebilde. Wir haben für uns immer in diesen Nachhaltigkeitskategorien gedacht und versuchen eben das ökonomisch Sinnvolle mit einer langfristigen Investitionsperspektive zu hinterlegen. Wenn wir investieren, dann schreiben wir Kanäle auf 60 bis 80 Jahre ab, Beton 30, 40 Jahre. Sie haben E-Technik, die ist dann ein bisschen schneller abgeschrieben. Wir haben also grundsätzlich immer eine sehr lange Investitionslogik in unserem Tun. Das heißt, wir gucken auf das, was sich langfristig ökonomisch als sinnvoll herausstellen soll. Wir gucken dann, was ökologisch passt. Ich glaube, Wasserwirtschaft ist extrem nachhaltig und auch sinnstiftend, weil es eben darum geht, Artenvielfalt, Biodiversität, eine bessere Gewässerqualität zu erzeugen. Da haben Sie den ökologischen Teil ganz stark drin. Und wir haben auch die soziale Nachhaltigkeit stark drin, weil wir eben glauben, dass gute Governance-Strukturen, Mitbestimmung, Fragestellungen auch der Partizipation der Bürgerinnen und Bürger bei all den Projekten ganz entscheidend sind und natürlich auch die eigenen Kolleginnen und Kollegen. Und für all das haben wir gerade ja auch den Deutschen Nachhaltigkeitspreis gewonnen.
Wenn wir jetzt nochmal genau beim Nutzen bleiben, den wollte ich auch hinterfragen, sind alle ökologischen Ziele, die man sich am Anfang gesetzt hat, auch erreicht worden? Was ist vielleicht auch nicht gelungen, wäre meine erste Frage. Und die zweite, Thema Hochwasserschutz, was in den letzten Jahren ja auch sehr stark an Bedeutung gewonnen hat. Ist das auch Teil des Projekts?
Ich glaube, man hat vor 30, 40 Jahren zwar den Aspekt Ökologie und Artenvielfalt und Biodiversität im Grundsatz erkannt, hat dem aber damals gar nicht die große Bedeutung beigemessen, die wir heute diesem Themenbereich beimessen. Ich glaube, da haben wir inzwischen eine große Veränderung und wir merken, dass es gab damals durchaus skeptische Ingenieurstimmen, die sagen, Mensch, wir können zwar renaturieren, aber ob das alles klappt, ob die Natur wirklich zurückkommt, wie sieht das aus mit den diffusen Einträgen, also die Altlasten, Überreste, die wir ja im Ruhrgebiet fast überall im Boden haben, klappt das denn? Und wenn wir uns jetzt die Stellen anschauen, wo wir seit 10 Jahren dem Gewässer Raum gegeben haben, wo es eine Renaturierung gegeben hat, also beispielsweise im Dortmunder Bereich, dann können wir sagen, ist die Artenvielfalt, Muscheln, Schnecken, Krebse, Fische, Insekten, alles, was man kartografieren kann, von 150 auf knapp 1000 angestiegen. Also eine echte Erfolgsgeschichte. Und wir haben im Dortmunder Bereich beispielsweise auch rote Listearten, die inzwischen zurückgekehrt sind. Der Kiebitz, die Blauflügel, Prachtlibelle. Man sieht den Eisvogel. Man hat wirklich Dinge, die man sich nicht hat vorstellen können. Und das ist eine echte Erfolgsgeschichte, die Zeit braucht und die wird auch jetzt an den anderen Hemmschau- und Nebenlaufstellen in den nächsten 10, 15 Jahren ihren Weg gehen. Da sind wir fest von überzeugt. Die zweite Frage, die Sie gestellt haben, ging nochmal in welche Richtung?
Hochwasserschutz.
Hochwasserschutz, genau. Man hat vor 30 Jahren, als man den großen Plan machte, sich genau die Besitzverhältnisse im Ruhrgebiet angeguckt. Und die Emscher ist ja eingezwängt zwischen Autobahn, Kanal, Industriegebieten, Siedlungen. Und man wusste sehr genau, dass man keinen natürlichen Fluss in dem Sinne bauen kann, dass man große Verbreiterungen schafft. Dazu hätte man enteignen müssen. Mhm. Man hat also schon aufgrund des großen Themas Flächenkonkurrenz ein Problem gesehen. Und man hat dann versucht, daraus aus der Not eine Tugend zu machen, indem man gesagt hat, okay, dann versuchen wir es mit der Idee einer Perlenkette. Wir versuchen, Perlen zu entwickeln, also große Auenflächen, die dann sozusagen die Flächen sind, wo die Natur sich entwickeln kann. Und dann haben wir schmalere Verbindungsstellen, wo wir eben aufgrund der Flächensituation das Wasser mehr oder weniger nur ganz leicht mehr an Drehern weiterfließen lassen können. Und dann kommt die nächste Perle. Und dieses auch ökologisch validierte, universitär validierte Konzept ist dann in umgesetzt worden. Und dort sind dann auch auf den großen Auenflächen entsprechende Situationen geschaffen worden, die natürlich auch für den Hochwasserschutz relevant sind. Wir haben dann das Ereignis im Juli 21 gehabt, wo wir an der Emscher ein 250-jährliches Ereignis hatten. Also mit der statistischen Wahrscheinlichkeit, das kommt alle 250 Jahre vor. Und das gesamte Emscher-System hat das ausgehalten. Mit Glück und Geschick. Das muss man so offen sagen. Und wir haben als Konsequenz und Reaktion auf dieses Erlebnis nochmal unsere gesamte Hochwasserplanung auch überprüft und haben gesagt, wir müssen noch mehr tun. Wir müssen noch mehr Rückhalt schaffen. Wir müssen einen Klimawandelzuschlag auf die Deiche schaffen. Und wir müssen es hinbekommen, dass wir die ein oder andere Fläche, wo im Moment Landwirtschaft gemacht wird, möglicherweise auch als Notpolder nutzen können. Das heißt, wenn dann alle 200, 250 Jahre mal was passiert, dass dann auch der Deich überströmungssicher ausgebaut ist und dann auch überströmt werden kann und gezielt dann dort einmal im Jahr eine Ernte, also nicht einmal im Jahr, sondern dann in diesem kritischen Fall die Ernte auch durchaus vernichtet werden kann. Das ist das, was wir getan haben, neben der Verbesserung des Hochwasser, Informationssystems und die Verbesserung der Kommunikation mit den Krisenstäben der Kommunen, der Feuerwehren. Das beschäftigt uns als Wasserwirtschaft insgesamt gerade sehr stark. Die Wasserwirtschaft ist ja wesentlich davon geprägt, dass es keine gesetzlichen Vorgaben gibt, sondern ein untergesetzliches Regelwerk, das von der DWA, der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall, aufgestellt wird. Und da sind dann alle Berufsgruppen, die Universitäten, die Behörden, die Ingenieurbüros, die Betreiber, die Hersteller von Produkten und so weiter da und machen dann in öffentlichen Verfahren die anerkannten Regeln der Technik. Und die werden dann sozusagen verbindlich festgelegt. Und da diskutieren wir gerade eben auch diesen Klimawandelzuschlag für die Deichhöhen und weitere Maßnahmen.
Jetzt möchten ja viele Menschen gerne ganz generell am Wasser wohnen. Und da könnte man auch auf die Idee kommen, dass es flussnahe Wohngebiete gibt. Wie kann man Gentrifizierungstendenzen, die wir auch an anderen Orten in Deutschland sehen, vorbeugen?
Ich möchte denen nicht vorbeugen. Ich stelle jetzt mal die provozierende These auf, im Ruhrgebiet möchte ich erleben, dass das passiert. Wir haben eine soziale Situation, die ist so schwierig, dass jede Verbesserung eigentlich willkommen sein muss. Und auch die Diskussion, die wir erlebt haben um den Phoenixsee. Erleben wir da eine Gentrifizierung? Erleben wir möglicherweise, dass die in Dortmund-Förde ansässige Bevölkerung sich den Stadtteil nicht mehr leisten kann? Ich würde am Ende behaupten, ohne die Bebauung rund um den Phoenixsee würde der Stadtteil Hörde heute viel, viel schlechter dastehen und die ökonomische Situation wäre deutlich schlechter. Und meine These ist, wenn wir mal wirklich an den Punkt kommen, dass eine echte Gentrifizierung stattfindet und Vertreibungstendenzen stattfinden, dann können wir wieder reden. Aber ich befürchte, das wird im Ruhrgebiet in den nächsten 10 bis 20 Jahren nicht passieren.
Ah, das warten wir mal ab. Aber ich wollte noch eine andere, auch sehr interessante Facette des Gesamtprojekts hinterfragen, nämlich das begleitende Kunstprojekt. Was war die Motivation, dieses ins Leben zu rufen?
Es gab im Rahmen der Kulturhauptstadt 2010 die Idee, können wir nicht möglicherweise auch entlang der Emscher, also da, wo man es überhaupt nicht vermuten würde, große Kunst unterbringen. Und man hat dann 3 Editionen der Emscher Kunst 2010, 2013, 2016 mit wirklich auch international renommierten Künstlern von Ai Weiwei angefangen, die Orters, Erik van Lieshout, Kawamata mit seinem berühmten Turm, also viele, viele spannende Objekte gemacht. Und es gab nach der Kulturhauptstadt 2010 dann die Idee, diese Mittel zur Verstetigung auch der Kunst an der Emscher einzusetzen. Und die Idee des Emscher Kunstwegs ist entstanden. Ähnlich wie an der Mündung der Loire in Nantes und vor Nantes hat man dann gesagt, ach Mensch, hier an der Emscher können wir auch einen Kunstwerke im öffentlichen Raumweg errichten. Und so ist das dann jetzt auch gekommen. Es sind jetzt in den letzten 3-4 Jahren noch 5 neue Kunstwerke hinzugekommen. Julius von Bismarck beispielsweise, einer der ganz großen aufstrebenden deutschen Stars, hat die abgerissenen oder zum Abriss anstehenden Großgebäude des Ruhrgebiets verewigt, indem er sie in Neustadt, einer Miniaturstadt beispielsweise, verewigt hat. Also es gibt da ganz tolle Geschichten und das ist sozusagen der neue Blick aufs Ruhrgebiet, wo man Perspektiven künstlerischer Art einfach auch an Stellen findet, wo man sie gar nicht erwartet.
Das bringt mich so ein bisschen zu der Frage, haben Sie das Gefühl, erheben Sie das vielleicht sogar, inwiefern sich die hier beheimateten Bürger auch mit dem Projekt identifizieren?
Kunst ist für, oder Kunst auf der Ebene und die Akzeptanz bei Bürgerinnen und Bürgern in der vollständigen Breite ist immer ein schwieriges Thema. Das
immer schon gewesen.
Freimütig zu. Deswegen haben wir immer auch versucht, neben dem, was eben auch eine bestimmte Zielgruppe anspricht, auch andere Zielgruppen anzusprechen. Und das, was wir tun mit der Öffnung der Betriebs- und Radwege, entlang der Emscher und der Nebenläufe. Das führt ja am Ende dazu, dass die Bürgerinnen und Bürger ganz alltäglich, gerade weil die Wohnlagen entlang der Emscher und der Nebenläufe ja die eigentlich schlechten Wohnlagen im Ruhrgebiet sind, diejenigen, die immer benachteiligt waren über Jahrzehnte, wenn man da jetzt grüne Infrastrukturen, grünblaue Infrastrukturen schafft und den Menschen die Möglichkeit gibt, du kannst hier direkt vor deiner früher stinkenden Haustür, jetzt vor einem grünblauen Paradies, du kannst da mit deinem Hund spazieren gehen, du kannst dich da erholen, du kannst da mit dem Rad langfahren, gerade dieser Aspekt des Lokal- und Nahtourismus, dann ist das, glaube ich, das größte Geschenk, was man den Bürgerinnen und Bürgern geben kann. Und die Resonanz, die wir erfahren auf das Thema Radwege, auf unsere Höfe entlang der Emscher, vom Emscher Quellhof, der Hof dann Emscher Auen an der Stadtgrenze Castrop-Rauxel-Dortmund, dann Bernepark und an der Mündung, die vier Höfe, die wir betreiben, die Resonanz, die wir bekommen, die ist so großartig. Da merken wir, das ist das, was die Bürgerinnen und Bürger auch annehmen und auch Verantwortung für ihren Flussabschnitt übernehmen. Dann sagen die nämlich den anderen, hör mal, hier wird nicht verschmutzt, hier musst du dich jetzt gut verhalten. Das ist hier für teuer Geld gebaut worden, da müssen wir alle für sorgen. Und da merken wir, das ist so ein Stück, nennen wir es Lokalstolz, der dann auch passiert.
Und wie geht es weiter mit dem Emscher Umbau? Welche Maßnahmen stehen als nächstes an? Und gibt es irgendein definiertes Endziel, dass man sagen könnte, so in 30 Jahren oder auch früher soll das und das erreicht sein?
Wir haben jetzt für uns als nächste Etappe den Abschluss der Renaturierung, also der ökologischen Verbesserung der Gewässerläufe. Das hoffen wir in den nächsten 4, 5, 6 Jahren hinzubekommen, je nachdem, wie die Genehmigungen auch von den Behörden in welchem Tempo ausgesprochen werden und dann die Baufirmen auch mitspielen. Das ist ein komplexes Unterfangen. Wir werden das parallel verbinden mit der Ausweitung der Hochwassersicherheit. Das versuchen wir jetzt sozusagen nochmal, haben wir auch neue Planungsprozesse gestartet, zusammenzubringen. Wir haben dann auf der technischen Abwasserseite das Thema der vierten Reinigungsstufen, das jetzt ganz vehement auf alle Beteiligten zurollt.
Wir werden die vierte Reinigungsstufe ist was, wenn ich fragen darf?
Damit werden dann die Medikamentenrückstände aus dem Abwasser herausgeholt und das dient dann dazu, weil ja gereinigtes Abwasser in Deutschland in die Flüsse geht. Das ist ja Stand der Technik. Und wenn Sie dann da noch Medikamentenrückstände drin haben, gibt es also auch umfangreiche Studien drüber, dann lässt die Fruchtbarkeit der Fische nach. Ganz massiv sogar. Und deswegen muss man auch in die Gewässerqualität da kräftig investieren. In Dortmund-Deusen, also zu Beginn der Emscher, wird Ende diesen Jahres die vierte Reinigungsstufe starten. Die ist also fast fertig. Und das bedeutet, dass dann die ersten 35 Kilometer der Emscher von Dortmund-Deusen bis Bottrop dann mit der vierten Reinigungsstufe ausgestattet sind und damit dann die Gewässerqualität nochmal deutlich verbessert wird. Das gereinigte Abwasser wird in der Emscher ungefähr 80% ausmachen, des gesamten Wassers. Also schon eine enorme Bedeutung. Und dann kommt die vierte Reinigungsstufe in Bottrop und die geht dann bis Dienstlaken und damit ist dann der gesamte Fluss dann auch von den Medikamentenrückständen befreit. Wir werden dann, im Moment ist gerade das Trilogverfahren zwischen Kommission, Rat und Parlament in Brüssel beendet zum Thema Kommunalabwasserrichtlinie. Das hört sich so ganz harmlos an. Dahinter steckt aber ein enormes Investitionspotenzial in Deutschland und Verpflichtungen auch. Nicht nur die fast flächendeckende Einführung der vierten Reinigungsstufe, sondern auch vieler weiterer Maßnahmen. Wir haben in der Wasserwirtschaft ausgerechnet, dass das, was in Brüssel da jetzt gerade beschlossen wird, es soll vor den Europawahlen noch von der Kommission ratifiziert werden, wenn das Parlament es ratifiziert hat, dann reden wir über Investitionen für Deutschland alleine in den nächsten 20 Jahren von 20, 25 Milliarden aufwärts.
Also mal eine ordentliche Summe.
Das ist gigantisch. Ja. Und das wird in der Wasserwirtschaft noch weitergehen. Wir haben einen schönen Teil, der bei uns an der Emscher jetzt noch kommt. Wir haben ja schon mit Weinbergen ein bisschen was ausprobiert und können inzwischen wirklich guten Weißwein vom Phoenixsee durchaus vergleichbar mit einem Riesling, mit einer schönen Mineralität, mit einer leichten Fruchtnote hervorzaubern. Wir haben jetzt im Jahr 2023 den ersten Rotwein vom Weinberg in Dortmund-Barob bezaubert. Da merkt man, ich war jetzt der erste Aufschlag, das wird in den nächsten Jahren besser. Wir haben in Herne 300 Reben gepflanzt mit großer Bürgerbeteiligung für einen Rosé-Wein. Und jetzt wird in diesen Tagen, jetzt im Frühjahr, werden 2 Hektar nochmal am Wasserkreuz Castrop-Rauxel-Recklinghausen gepflanzt, sodass wir dann wirklich echte Winzergenossenschaft endlich werden. Und dann reden wir über 8.000 bis 10.000 Flaschen Wein pro Jahr.
Aber da spielt Ihnen der Klimawandel auch in die Hände, ja. Nicht nur der Emscher Umbau. Also da kommt, glaube ich, dann eins zum anderen, das muss man auch sagen.
Das unterschätzt man auch. Also zum einen gibt es eine echte Weinbautradition hier im Ruhrgebiet. Vor 500 Jahren gab es hier schon Weinbau. Und daran kann man ein Stück anknüpfen. Und natürlich spielt jetzt der Klimawandel für uns zumindest in dem Punkt eine positive Rolle. Wir bekommen das Klima durch Burgund.
Ob wir das noch erleben, weiß ich nicht. Aber
doch. Das verspreche ich. Den Wein trinken wir.
Ja, gut. Aber das bringt mich jetzt, wenn wir den fachlichen Teil damit vielleicht erstmal abschließen, noch zu der Frage, Sie arbeiten, Sie haben es selbst dann beschrieben, in einer ganz besonderen Institution, die immer schon für diese Zwecke eigentlich gegründet wurde. Aber was können wir für diese massiven Verbesserungsnotwendigkeiten in puncto Infrastruktur in Deutschland insgesamt nochmal lernen aus dem Projekt Emscher Umbau?
Ich bin der festen Überzeugung, dass wir beim Thema Infrastruktur, wo wir ja alleine auf kommunaler Ebene, sagt die KfW, ein Unterhaltungsdefizit von fast 160 Milliarden Euro haben. Das IFO hat vor kurzem die Studie rausgebracht, glaube ich, für die ganze Bundesrepublik mit über 300 Milliarden Instandhaltungs- oder unterlassenen Instandhaltung. Also wir haben ein echtes Infrastrukturproblem in unserem Land. Und wir wissen, dass die nächsten 20, 30 Jahre die Jahre der Baustellen werden. Auf kommunaler Ebene wird durch die kommunale Wärmeplanung fast jede Straße aufgerissen werden. Wir überlegen als Wasserwirtschaft, können wir da eine Rolle spielen und Wärmegewinnung aus Abwasser, Aquathermie, anbieten. Die Studien sagen, dass man in urbanen Räumen bis zu 10% des Wärmepotenzials einer Kommune damit generieren kann. Das heißt, damit haben wir schon mal einen Fuß in der Tür. Dann müssen wir aber aus meiner Sicht weiter gucken, wer soll denn eigentlich diese Infrastrukturprojekte umsetzen? Und jetzt komme ich auf die Lehre des Emscher-Umbaus. Ich bin der Überzeugung, dass wir sowas wie Infrastrukturgesellschaften, vielleicht besser noch Infrastrukturgenossenschaften brauchen, die dann eben Planung, Bau und Betrieb aus einer Hand und unabhängig von einem kommunalen oder Landeshaushalt und dem Zugriff der Politik dann umsetzen müssen. Die also eine ganz andere Unterhaltungslogik, Investitionslogik und auch Hoheit haben können. Man kann diese Infrastrukturgenossenschaften auch so ausstatten, dass da eine demokratische Kontrolle stattfindet. Das muss auch sein, das ist unabdingbar aus meiner Sicht. Ich würde da sogar auch vorschlagen, dass man die Zivilgesellschaft einbinden kann. Warum sollen nicht die Naturschutzverbände oder die Unternehmen auch Teil einer solchen Struktur sein und beispielsweise auch in den Aufsichtsgremien mitwirken? Ich glaube, dass wir Kapazitäten bündeln können, einmal Manpower bündeln können, darüber zu Synergien kommen, auch zu größerer Spezialisierung kommen können und dass solche Organisationen, die dann auch eine institutionelle Eigenlogik haben, nämlich für diese Tätigkeit spezialisiert zu sein, dann auch beim immer schwieriger werdenden Thema Fachkräfte größere Chancen haben, Fachkräfte zu gewinnen. Wir merken das, dass wir als Emscher-Genossenschaft sehr davon profitieren, dass wir sozusagen Deutschlands größte Abwasserorganisation sind, dass wir spannende Projekte anbieten können, die, ich sag mal, nicht die normale Inliner-Sanierung im Kanal sind, sondern wo dann die größten Pumpwerke und dann kommen eben auch so skurrile Geschichten dazu, dann kommt ein Weinberg dazu, dann können sie Dinge machen, die an anderen Stellen nur schwer möglich sind und dass sowas eben auch beim Thema Fachkräfte zieht. Und dass sie dann auch sowas wie eine hohe Motivation der Kolleginnen und Kollegen spüren, da machen wir mit. Das ist sowas wie eine sinnstiftende Aufgabe.
Sehr, sehr interessant. Mhm. Ich wollte noch zwei, drei persönliche Fragen stellen. Die erste, Sie waren nach Ihrem sozialwissenschaftlichen Studium und der Promotion 2 Jahre Bürgermeister der Stadt Herten. Was hat Sie bewogen, in den politischen Bereich zu gehen?
Die 12 Jahre als Bürgermeister waren sehr spannende und lehrreiche Jahre. Ich war damals nach der Unizeit, nach der Promotion auf der Suche nach einer Juniorprofessur. Das hat damals nicht geklappt. Und gleichzeitig kam dann die Frage, ich war politisch immer ein bisschen engagiert, aber nicht wirklich. Der damalige Bürgermeister hat dann in meiner Heimatstadt Herten, 65.000 Einwohner mitten im Ruhrgebiet, dann aufgehört. Und dann fragte man mich, ob ich mir nicht vorstellen könnte, das zu machen. Damals, als man gefragt hat, war ich 30. Ich bin dann mit 31, 32 Bürgermeister geworden. Das war, heute würde ich sagen, leichtsinnig. Ob ich es nochmal machen würde, weiß ich nicht. Aber ich habe das sportlich genommen und dachte mir, ach Mensch, was hast du zu verlieren? Das ist deine Stadt in Anführungsstrichen, probier das aus. Und ich glaube, das war für die Stadt Herten eine ganz gute Zeit. Und ich habe ungeheuer viel über Strukturen, Menschen, Organisationen, über dann auch fachliche Themen gelernt, aber auch ganz viel über die Frage, wie kann man bürgerschaftlichen Zusammenhalt organisieren. Und ich bin auch inzwischen, was Taubenzucht oder Kaninchenzucht und ähnliche Themen angeht.
Und Weinanbau. Ja, und das hat Ihnen ja sicherlich auch nicht geschadet für Ihre jetzige Tätigkeit, als Sie dann angesprochen wurden, den Vorstandsvorsitz der Emscher Genossenschaft zu übernehmen. Spürten Sie da schon diese Faszination, Transformation? Davon spricht ja auch Ihre Homepage.
Ja, ich spürte vor allen Dingen den großen Druck und zögerte zunächst, weil die Fragestellung sich mir erstmal auftat, wie sieht's denn wirklich hinter den Kulissen aus und kann man ein solch großes Projekt in den letzten 7 Jahren dann oder 6 Jahren dann ein Ziel bringen? Wie viel Einflussmöglichkeit hat man noch? Stimmt das alles? Wo gibt's mögliche Hürden? Und ich habe hier eine sehr motivierte Organisation vorgefunden. Wir hatten auch eine Reihe Hürden, die wir noch überwinden mussten. Wir hatten also einen Genehmigungsstau bei den Bezirksregierungen, die wir nur durch große Hilfestellung dann von dort auch uns 10 Verhandlungen auflösen konnten. Wir hatten es mit den typischen Fragen zu tun, dürfen wir überhaupt buddeln? Kriegen wir die Freigaben der Bezirksregierung Arnsberg beim Thema Bombenfunde aus dem Zweiten Weltkrieg. Wir haben also, dann kam Corona noch hinzu und die Fragestellung, können wir überhaupt weiterbauen? Dann kam der Mangel an Material hinzu. Wir haben also eine Reihe von Hürden gehabt und hätte ich das alles vorher gewusst, weiß ich gar nicht, wie ich mich entschieden hätte. Ich habe auch da gesagt, der Versuch ist es wert und es hat Spaß gemacht und ich bereue keinen Tag in der Wasserwirtschaft. Das ist eine sehr, sehr schöne Branche, sehr sinnstiftend, auch mit einer gewissen Übersichtlichkeit, in der ein Handschlag noch gilt.
Hat man nicht so oft und steht ja auch so ein bisschen so im Schatten vielleicht anderer Branchen manchmal.
Ja, absolut.
Welche Inhalte aus Ihrem Studium können Sie heute noch am meisten gebrauchen?
Ich habe ursprünglich habe ich ja auf Lehramt Sozialwissenschaften und Französisch studiert. Ich glaube, es geht immer um Übersetzen und um pädagogisches Vorgehen in Organisationen. Ingenieure sind wunderbare Menschen, die aber manchmal eine Sprache sprechen, die Bürgerinnen und Bürger nicht verstehen. Und die größte und wichtigste Aufgabe ist eigentlich auf allen Seiten gegenseitig immer für Verständnis zu sorgen und Übersetzungsleistung herbeizuführen und alle Beteiligten auch in den Prozess mitzunehmen. Also das sind eher Dinge auf der Ebene, die mich im Studium bewegt haben, die ich heute anwenden kann, wo ich sagen kann, Auch bei der Frage, ich erinnere mich noch gut, Einführung in die Organisationssoziologie, bei meinem Doktorvater Walter Müller-Jentsch, der dann die großen Bücher über industrielle Mitbestimmung und Ähnliches in Deutschland geschrieben hat, der dann die verschiedenen theoretischen Konzepte vortrug, wie man am besten Organisationen aufstellt. Meine persönliche Lebenserfahrung sagt mir im Nachhinein, Strukturen sind das eine, am Ende sind es die Menschen, die Strukturen auch leben müssen. Und wenn Sie die falschen Menschen in den falschen Strukturen haben oder die richtigen Menschen in den falschen Strukturen, das kann alles ganz schnell kippen. Und die größte Herausforderung in Organisationen ist immer, diese Balance zwischen Struktur und Menschen herzustellen.
Mhm. Die Studierenden, die jetzt bald vor dem Eintritt ins Berufsleben stehen, fragen uns, welche Eigenschaften und Fähigkeiten sollte man mitbringen, um sich zukünftig in der Berufswelt zu bewähren? Was würden Sie da antworten?
Nur Neugier und Arbeitseinsatz. Das ist ganz einfach. Studium ist das eine, aber das, was kommt, wird anders werden. Man wird vieles mitbringen können. Also wenn man ein gutes ökonomisches Studium hat, wird man die Themen und die Tätigkeiten natürlich erkennen, aber auch das Berufsleben wird einen verändern. Man muss sich darauf einlassen, man muss es wollen, man muss es annehmen und für sich auch klar haben, in welchem Ausmaß möchte ich denn was machen? Möchte ich Life-Life-Balance oder möchte ich möglicherweise auch Führungskarriere anstreben? Da gibt es ja ganz unterschiedliche Einstellungen heute. Ich glaube, diejenigen, die jetzt fertig werden, stoßen auf einen Arbeitsmarkt, wo sie sich den Job fast aussuchen können und können das mit sehr viel Sinnstiftung verbinden, wenn sie wollen. Also ich glaube, diese Neugier ist das, was eigentlich am schönsten ist.
Das Ausschlaggebende auch, ja.
Ja.
Komme ich schon zur letzten Frage, die aber eigentlich gar keine Frage mehr ist, sondern wie immer die Bitte um eine Satzergänzung. Wir haben jetzt viel über ein ganz großes Transformationsprojekt zusammengesprochen. Und wenn es jetzt einen Satz gäbe, der würde beginnen mit dem Begriff der Transformation, dann käme ein Gedankenstrich. Wie würden Sie den ergänzen?
Wir im Ruhrgebiet können das. Wir können noch viel mehr und wir dürfen nicht unter unseren Möglichkeiten bleiben.
Dann, lieber Herr Petzl, ganz herzlichen Dank, dass wir heute Ihren Puls fühlen und Ihre Erfahrung einfangen durften. Ich fand diesen Blick in einen Sektor, den man sonst nicht immer so auf dem Radar hat, der aber ganz lebenswichtig ist, im wahrsten Sinne des Wortes, ganz interessant und spannend. Bedanke mich nochmal und wünsche Ihnen sowohl für das weitere Projekt, das Sie noch in der Emscher Genossenschaft haben, als auch persönlich alles Gute. Vielen Dank.
Dankeschön. Ebenso alles Gute.
Danke.